Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Willkommen zu den Profis zum Radio 1 RBB Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie wieder alle dabei sind. Ja, bei dem Wetter. Soll man auch anderes machen, oder? Nee, danke, dass Sie da sind und ich verspreche ein tolles Programm. Wir haben großartige Wissenschaftsthemen heute. Wir werden zum Beispiel die große Frage stellen, warum manche Agrarbetriebe EU-Subventionen nicht nutzen für Natur- und Umweltschutz. Was läuft da schief? Ist das eine ideologische Frage? Lehnen die EU-Fördergelder generell ab oder wissen die einfach nicht, dass man die Gelder abrufen kann in Brüssel? Wir reden über die Kälte. Wer in der Woche jetzt, so wie ich mal, auf dem Weihnachtsmarkt war, der weiß, dass es kein angenehmes Gefühl ist, da zu stehen bei 4, 5 Grad. Und deswegen fragen wir mal, wo kommt das jetzt eigentlich her? Warum wird es jetzt noch kälter? Was hat der Polarwirbel damit zu tun? Wir reden über die Einsamkeit, die in dieser Jahreszeit viele Leute umtreibt. Und da gibt es jetzt ein neues Gerät, das vor allen Dingen einsame Alte von ihrer Einsamkeit ein wenig erlösen soll. Und wir reden über Femizide in Deutschland, denn Sie wissen, in dieser Woche war der internationale Tag zum Gedenken an Gewalt gegen Frauen, also der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und da reden wir über den Stand der Dinge mit einer Femizidforscherin hier bei den Profis auf Radio 1. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel ist unser Wissenschaftsquiz, gibt es zu gewinnen einen Buchpreis, nämlich heute Klimawandel, 33 Fragen, 33 Antworten. Bernhard Pötter hat es geschrieben, erschienen ist es im Piper Verlag. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich als Kandidat, Kandidatin beim Scanner unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Schöne Nummer von Lucy Park. Die pendelt zwischen London und Los Angeles. Ja, muss man sich auch leisten können. Only ever, dieser Titel. Guten Morgen, Heike.
Morgen.
Morgen. Heike, von wo aus rufst du an?
Aus der Schweiz.
Aus der Schweiz? Na, das ist ja mal schön, oder?
Ja.
Was verschlägt dich denn in die Schweiz?
Die Arbeit, aber schon vor 45 Jahren.
Ich habe gehört, man soll angeblich in der Schweiz mehr Geld verdienen als in Deutschland.
Ja, und man lebt viel, viel besser.
Erzähl mal so ein bisschen, mach uns mal den Mund wässrig. Was ist denn in der Schweiz schöner als im schönen Brandenburg?
Es funktioniert einfach alles.
Die Züge?
Die Züge, die medizinische Versorgung, die Schulen sind in Ordnung, die Straßen sind in Ordnung. Hm. Man sieht, für was man Steuern bezahlt und dann zahle ich gerne Steuern. Jo.
Und man kann immer schnell über die Grenze fahren und billig einkaufen in Deutschland.
Ja, da wohne ich zu weit weg. Ich wohne mittendrin am Brienzer See.
Och, so auch noch am See. Heike! Jetzt werde ich aber wirklich, hast du im Haus noch ein Zimmer frei, wo ich vielleicht, wenn ich mal irgendwie in Schweiz ausprobieren möchte, mal gucken kann?
Hier gibt es so viele Hotels.
Okay, also danke, dass du da bist. Freue mich sehr darüber. Du weißt, als erste Anruferin hast du es immer am schwersten, weil du drei Fragen beantworten musst, bevor es den Buchpreis gibt. Hier kommt Frage Nummer 1.
Mensch und Hund haben genetisch einiges gemeinsam. Wie gutmütig, ängstlich oder lernbereit Hunde sind, ist oft genetisch veranlagt. Forschende aus England haben jetzt das Verhalten und Erbgut von Golden Retrievern mit dem von Menschen verglichen. Das Ergebnis? Einige Gene, die das Verhalten von Hunden bestimmen, gibt es ebenfalls bei Menschen. Auch bei uns beeinflussen diese Gene den Charakter. Das heißt, das Verhalten von Mensch und Hund geht teilweise auf die gleichen genetischen Mechanismen zurück.
Tja, Säugetiere sind wir alle, ne?
Ja,
ich sag, das stimmt.
Also, ja, also wir sind alle Säugetiere, außer denen, die keine sind.
Ja.
Heike, du hast recht, vollkommen richtig. Ja, für die Studie haben die Forscher das Genom untersucht von 1.343 Golden Retrievern und haben das Verhalten der Tiere über die Besitzer erfragt und gefragt, was macht denn der so, wie ist denn der so? Und anschließend haben sie dann die Ergebnisse mit ähnlichen Analysen bei Menschen verglichen und das Ergebnis, 12 der 18 gefundenen Gene werden auch beim Menschen mit verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung gebracht. Also Hund und Halter sind sich ähnlicher, als wir vielleicht glauben. Frage Nummer 2 kommt hier.
Nur Menschen knutschen miteinander. Bussi, Schmatzer, Küsschen. Der Mund-zu-Mund-Kontakt ist in menschlichen Kulturen weit verbreitet. Ein Forschungsteam der University of Oxford hat deshalb untersucht, wann und wo sich der Kuss evolutionär entwickelt hat. Sie konnten zeigen, nur der Mensch, also der Homo sapiens, gibt einander Küsschen. Unter Menschenaffen wie Schimpansen ist diese Praxis nicht verbreitet. Und auch die Neandertaler küssten sich nie.
Ist ja auch ein Krankheitsübertragungsmechanismus.
Das ist das Erste, woran du denkst, Heike, wenn du ans Küssen denkst? Ernsthaft? 45 Jahre Schweiz haben ihre Spuren hinterlassen.
Genau. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Ich habe, glaube ich, auch schon küssende Schimpansen gesehen.
Und auch damit hast du wieder recht. Ja, auch Affen und Menschen, Affen, Schimpansen, Orang-Utans küssen sich. Definiert wird ein Kuss dabei als, Achtung, nicht aggressiver Mund-zu-Mund-Kontakt ohne Nahrungstransfer. Na, also wenn du mal wieder die Gelegenheit hast, Heike, dann sag mal zu deinem Partner, ich hätte jetzt hier mal eine Idee für einen nicht aggressiven Mund-zu-Mund-Kontakt ohne Nahrungstransfer. Ne? Und die Forscher sagen, die Praxis des Küssens könnte sich schon vor 17 bis 21 Millionen Jahren bei gemeinsamen Vorfahren entwickelt haben. Und natürlich haben sich auch die Neandertaler vermutlich schon geküsst. Hier kommt die entscheidende dritte Frage.
Menschen blinzeln unbewusst synchron zur Musik. Im Takt der Musik zu klatschen, ist für Menschen ohne Rhythmusgefühl oft schwierig. Synchron zur Musik blinzeln, das kann dafür fast jeder. Das zeigt eine chinesische Studie. Konzentrieren sich die Testpersonen auf die Lieder, synchronisiert sich ihr reflexartiger und unbewusster Liedschlag zum Takt der Musik. Das heißt, Menschen blinzeln unbewusst synchron zur Musik.
Das Wort Augenlider bekommt dadurch eine ganz andere Bedeutung, ne?
Ja. Mhm. Ich höre ja viel Musik, aber ich blinzel doch nicht immer zu.
Was hörst du denn so, Heike?
Alles durch die Bank, was, was es so gibt.
Ja, alles, was auf Radio 1 so läuft, ne?
Genau, genau. Das stimmt nicht, glaube ich.
Glaubst du, es stimmt nicht?
Ja.
Und das ist leider falsch. Ja, kurz vorher. Nein, Menschen blinzeln tatsächlich im Takt der Musik, allerdings nur dann, wenn sie sich auf die Musik konzentrieren. Also wenn ich tatsächlich zuhöre, dann blinzle ich unbewusst im Takt der Musik. Das konnten die Wissenschaftler tatsächlich feststellen. Wenn man abgelenkt wird durch eine andere Aufgabe, ist der Liedschlag nicht mehr synchron zum Takt. Heike, du bist die große Gewinnerin des Tages, weil du in der Schweiz wohnst. Aber das Buch geht leider nicht an dich. Danke fürs Mitspielen.
Okay, merci.
Ne? Mach's gut. Tschüss, tschüss,
tschüss.
So, dann haben wir hier einen Abräumer. Das ist Ralf. Hallo, Ralf.
Guten Morgen.
Ralf, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
So, kommst du denn auch von weit weg?
400 Kilometer. Ich wohne in Schleswig, in Schleswig-Holstein.
Och, na ja, in Schleswig, dann bist du im Fischkopf, ne, sozusagen.
Ja, kann man so sagen.
Oder? Sagt man das nicht mehr? Ist das irgendwie
ja,
veraltet?
Ja, Fischkorb ist irgendwie, weiß nicht, ob das ein bisschen negativ
ist. Nee, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ne? Also, was machst du denn in Schleswig-Holstein? Kommst du ursprünglich mal hier aus Berlin-Brandenburg? Oder?
Nee, aber ich mache ganz gerne Urlaub da. Am Maybachufer bin ich da. Meistens habe ich eine kleine Wohnung da.
Mhm. Ich hab jetzt gehört, Time Out Magazine hat gesagt, Maybachufer ist eine der coolsten Straßen der Welt.
Ja, habe ich auch gehört. Wahnsinn. Ne?
Und da wohnst du?
Da bin ich einmal im Jahr, immer für 3 Wochen.
Ja.
Und mit der coolsten Straße der Welt. Also das kann ich schon irgendwie doch bestätigen.
Wahnsinn.
Ja, das ganze Umfeld da, die Straßen rundherum, die sind ja auch alle cool.
Ja, also Ralf, du hast ein tolles Buch gewonnen, Klimawandel, 33 Fragen, 33 Antworten von Bernhard Pötter, erschienen im Piper Verlag, kostet im Buchhandel 10 Euro, könntest du dir also auch kaufen?
Ja.
Das gehört jetzt dir, es sei denn, du gehst auf dieses Angebot ein.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kannst aufhören, schick mal dir das Buch oder nimmst noch eine Frage, dann hast du am Ende Buch und Abo gewonnen oder beides verloren.
Ja, das probiere ich mal. Dann nehme ich noch eine Frage.
Hier kommt sie.
Moos kann im All überleben. 9 Monate lang kann Moos ungeschützt im Weltall überstehen. Das zeigt ein Experiment auf der internationalen Raumstation ISS. Die Astronauten haben dafür die Sporen der Pflanze an der Außenseite der Raumstation befestigt. Trotz der hohen UV-Strahlung im All konnten die Sporen, zurück auf der Erde, wieder keimen und sich fortpflanzen. Das bedeutet, Moos kann auch im Weltraum überleben.
Moos würde ich als ziemlich widerstandsfähig bezeichnen.
Mhm.
Da denke ich mal, das kann ich mir gut vorstellen. Also das würde ich sagen, das stimmt.
Und auch da hast du wieder recht. Ja, 86% der Sporen waren nach dem Weltraumausflug noch lebendig, fortpflanzungsfähig und sind im Labor ausgekeimt. Ja, und das ist sehr spannend, weil es auch die Sporen betroffen hat, die ganz ungeschützt im Weltall waren. Und jetzt will man gucken, ob es da irgendwelche Genschäden dran gegeben hat oder nicht. Mhm. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Ralf, herzlichen Dank. Danke fürs Mitspielen.
Ja, danke. Gerne.
Was treibst du denn in Schleswig noch so heute, das Wochenende?
Ich besuche noch meine Mutter heute.
Ja.
Und dann vielleicht heute Abend noch mal über den Weihnachtsmarkt schlendern.
Gute Idee. Ne?
Ja.
Und du weißt jetzt nicht auflegen, das ist wichtig.
Alles klar.
Schönes Wochenende, Ralf.
Ja, dir auch.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Der 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Auf Englisch heißt er Orange Day. Weltweit wird da gedacht, Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Und wir wollen hier mal klären, was als Femizid überhaupt gilt, wer die Täter sind. Darüber möchte ich mit Dr. Deborah Hellmann sprechen. Sie ist Professorin für Psychologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Duisburg. Frau Hellmann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese immer Femizide, davon sind Frauen betroffen in allen Bevölkerungsgruppen, unabhängig von Ethnie und Religion. Oder sagt Ihr Forschungsbericht da was anderes?
Grundsätzlich gilt, dass alle Frauen von Femiziden betroffen sein können. Was unser Forschungsprojekt jetzt ergeben hat, ist, dass tatsächlich bei Personen mit Migrationsgeschichte, die sind in unserer Stichprobe etwas überrepräsentiert. Erklärbar ist das aber möglicherweise unter anderem über den sozioökonomischen Status, wenn ich sozusagen weniger finanzielle Ressourcen habe, mir Hilfe zu suchen, dann ist es zum Beispiel schwieriger, sich aus einer gewalthaltigen Beziehung zu befreien.
Warum denken dann trotzdem viele Menschen bei Femizid gleich an Mord an Frauen wegen der verletzten Ehre des Mannes oder der Familie? Sind wir Medien schuld?
Ob jetzt die Medien daran schuld sind, das kann ich so gar nicht sagen. Das ist auch nicht ein Schwerpunkt unseres Forschungsprojekts gewesen. Meine Gegenfrage wäre, ist das denn tatsächlich so, dass viele Menschen dann an Tötungen mit Ehrbezug denken? Was sicherlich ein erklärender Faktor ist, ist ein sehr stark patriarchal geprägtes Weltbild. Also eine sehr vereinfachte Vorstellung davon, dass zum Beispiel der Mann das Sagen hat und die Frau ihm untergeordnet ist. Da jetzt rauszuschließen, dass das immer ein Ehrbezug ist, würde ich so nicht sagen. Und es ist auch nicht so, dass der Anteil an Tötungen mit Ehrbezug in unserer Studie jetzt extrem hoch war.
Sondern extrem klein.
Genau. Mhm. Also die häufigsten Taten ereignen sich tatsächlich im sozialen Nahraum. Das heißt, das sind Tötungen, die in aktuellen oder vorangegangenen Beziehungen sich ereignet haben.
Sie haben mehr als 50.000 Seiten an Vernehmungsprotokollen ausgewertet. Das war sicherlich keine leichte Arbeit. Nach was genau haben Sie gesucht?
Also Ausgangspunkt war erstmal zu klären, was genau ist denn ein Femizid und welche Definition von Femiziden könnte hilfreich sein. Und nachdem das geklärt war, haben wir geschaut, gibt es denn bestimmte Tätertypen, gibt es Strukturen, lassen sich Motive erkennen, gibt es da irgendein System dahinter, irgendeine Gemeinsamkeit, die helfen kann, präventive und interventive oder intervenierende Maßnahmen abzuleiten. Danach haben wir gesucht.
Und was haben Sie dann herausgefunden, ab wann wird für die Statistik ein Mord an einer Frau als Femizid gezählt? Wie wird das definiert?
Ja, das kommt immer darauf an, in welche Statistik Sie schauen. Wir haben in Deutschland ja die polizeiliche Kriminalstatistik, die PKS, als Ausgangsbasis. Ein besseres statistisches System haben wir hier nicht. Hier werden alle Delikte registriert, die polizeilich bekannt werden. Und der Vorteil ist, dass bei Tötungsdelikten das sogenannte Dunkelfeld sehr klein ist. Das heißt, Tötungsdelikte werden in der Regel polizeilich bekannt. Das ist zum Beispiel bei Fällen von häuslicher Gewalt, von Körperverletzung und so weiter anders. Da verbleibt sehr vieles im Dunkelfeld, wird also nicht polizeilich bekannt. Und wenn wir ausgehen von diesen polizeilich bekannt gewordenen Delikten, können wir dann schauen, von allen erfassten Tötungsdelikten zulasten von Frauen, wie viel sind denn tatsächlich davon ein Femizid? Gemeint ist damit, ist das Opfer weiblich zum Beispiel? Und gab es tatsächlich das Motiv, die Frau zu töten, oder wurde der Tod zumindest billigend in Kauf genommen? Gibt es ein Motiv, was misogyn ist, also Frauen systematisch abwertet zum Beispiel? Und das waren Faktoren, die für die Definition wichtig waren, weil sie eben dann auch weitere Forschungsarbeiten möglich machen. Insofern sagen wir, es gibt verschiedene Formen oder Möglichkeiten, Femizide zu definieren. Es gibt einen eher weiteren soziostrukturellen Femizidbegriff. Das bedeutet, dass man sagt, die Frau wird getötet, weil sie eine Frau ist. Also das Tötungsdelikt richtet sich gegen eine weibliche Person. Die Tatperson handelt vorsätzlich und es gibt einen sogenannten Geschlechtsbezug. Das bedeutet Gewalttaten, von denen Frauen eben aufgrund ihres Geschlechts häufiger oder besonders häufig betroffen sind oder für die ein erhöhtes Risiko besteht.
Stimmt es, dass Sie auch die Tötung der dementen Partnerin mit anschließendem Suizid als Femizid werten?
Nee, nicht notwendigerweise. Also nicht nach dem engeren Femizidbegriff, der motivbezogen ist, sondern wenn zum Beispiel die Tatperson, der Täter, dement ist oder in einem psychotischen Zustand gehandelt hat, dann und es ganz nachweislich keinen konkreten zum Beispiel sexistischen Hintergrund gab, dann nicht.
Würden Sie denn aus Ihrer Forschung schlussfolgern, es bleibt dabei, dass die größte Gefahr für Frauen nicht von fremden Männern ausgeht, die sie nachts im Park überfallen, sondern im Nahfeld, wie Sie das nennen, also vom ehemaligen Partner oder dem Ehemann?
Definitiv, auf jeden Fall. Die Partnerinnenfemizide oder die sogenannten Intimizide sind die größte Gruppe aller untersuchten Tötungsdelikte. Die Familie stellt auch noch einen sozusagen Risikofaktor dar, aber tatsächlich Femizide durch fremde Personen oder wo die Vorbeziehung irgendwie unklar war, das ist nur ein kleiner Bruchteil.
Sagt Dr. Deborah Hellmann. Sie ist Professorin für Psychologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Duisburg. Frau Hellmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne, vielen Dank.
Falls Sie die letzten 3 Tage auffällig viele Psychiater getroffen haben, an der Bar, ja, was machst du so? Ich bin Psychiater. Oder in der Warteschlange vorm Berghain, ja, oder in der U8 mit dem Notizblock, ja. Das liegt dann wahrscheinlich am Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Der geht heute in Berlin zu Ende. Diesmal fanden sich unter den Teilnehmern auffällig viele, die das derzeitige System der psychologischen Diagnostik in Frage stellen. Und das wollen wir uns mal erklären lassen, diese Kritik vom Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim, vom Psychiatrieprofessor Dr. Andreas Meyer-Lindenberg. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Gehören Sie denn da eher zu den Kritikern oder zu den Verteidigern des jetzigen Systems?
Als Therapeut und Kliniker gehöre ich zu den Verteidigern. Also wir brauchen dieses System, um abrechnen zu können, Medikamentenzulassungen zu bekommen und die Versorgung zu organisieren. Als Wissenschaftler bin ich in der Tat einer von denen, die sagen, das muss noch besser werden.
Die Kritiker, ich habe das ja auch nur angelesen, die Kritiker stören sich daran, dass Patienten mit den gleichen Symptomen in der Regel die gleiche Diagnose erhalten. Ist das nicht überall in der Medizin so?
Genau, nur das ist jetzt auch weniger das Problem. Also die psychiatrischen Diagnosen, also sowas wie Depressionen oder Angsterkrankungen oder Schizophrenien, sind optimiert dafür, dass sie sehr verlässlich sind. Also das war ein Problem im letzten Jahrhundert. Wenn ich eine Schizophrenie diagnostiziert habe, dann hat das ein Kollege in den USA bei demselben Patienten vielleicht anders gesehen. Und dann gab es eine Bewegung, das zu verbessern, dadurch, dass man sehr genau festgelegt hat, welche Symptome, welche Zeitabläufe müssen vorliegen. Also eine Art Checkliste kann man sich vorstellen, die dann zu den Diagnosen führen. Und diese Checklisten, die lernen wir jetzt in der Facharztausbildung. Das führt jetzt dazu, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt eine Depression diagnostiziere, meine Kollegen in China das auch tun würden. Das heißt, die Diagnosen sind verlässlich. Das Problem ist eigentlich nicht das, sondern das Problem ist, dass die Diagnosen noch zu ungenau sind, um das zu tun, was wir als Kliniker wollen, nämlich damit eine Therapieplanung zu machen.
Ja, kritisiert wird, dass der diagnostische Leitfaden psychischer Störungen, der jetzt für alle gilt, dass der suggerieren würde, man könne psychische Erkrankungen klar voneinander abgrenzen, wie zum Beispiel Krebs von Bluthochdruck. Ist das nicht so?
Also ich finde schon, man kann sie klar voneinander abgrenzen, man kann diese Grenzen aber unterschiedlich ziehen. Ja, also viele Kritiker sagen, okay, zum Beispiel, man kann die Grenze zwischen Depressionen und Angsterkrankungen so oder so ziehen. Beide Definitionen sind möglich. Nach den zugrunde liegenden Abläufen ist aber so, dass viele Leute, die deprimiert sind, Antriebsstörungen haben, Freudlosigkeit, also das, was wir als eine Depression bezeichnen, auch Angstsymptome haben, sodass wir dann häufig zwei Diagnosen vergeben als Ausdruck der Art und Weise, wie das System gemacht ist. Aber wie gesagt, das Problem ist eigentlich nicht so wirklich das, sondern das Problem oder auch die Forschungsaufgabe ist zu sagen, wenn jetzt jemand eine Depression hat, was für zusätzliche Informationen brauche ich, um da eine Therapieplanung machen zu können? So ähnlich wie wenn jemand Brustkrebs hat, reicht das auch nicht aus, sondern ich brauche noch zusätzliche Informationen, dann zu sagen, was macht man denn jetzt, eine Bestrahlung oder eine Operation oder Zuwarten.
Aber ich vermute mal, ein guter Psychiater wird doch ohnehin nicht einfach stur nach Liste gehen, sondern im Gespräch rausfinden, welche Ursache die Krankheit tatsächlich hat, oder?
Korrekt. Und das ist ja häufig relativ schwierig. Also bei einer Depression kann es bei der einen aufgrund eines Partnerschaftskonflikts sein, bei der zweiten mag es eine frühkindliche Traumatisierung sein, die dritte hat vielleicht eine Störung in den Hormonen und häufig sind diese Dinge ja auch miteinander zusammenhängend. Und da ist dann tatsächlich die ärztliche Kunst dann gefordert, um daraus dann ein Therapieprogramm zu entwickeln.
Dann ist das eigentlich Problem, dass man eigentlich eine genaue Begründung braucht für die Therapie, die man vorschlägt, weil die aus der Liste selber sich nicht unbedingt ableiten lässt?
Genau, also die Diagnose alleine reicht nicht aus, um eine Therapie zu planen, muss deswegen ergänzt werden. Da gibt es verschiedene Ideen, die jetzt in der Forschung diskutiert und zum Teil in der Klinik auch erprobt werden. Was für zusätzliche Informationen sind denn sinnvoll, um damit die Therapie zu planen?
Wie bewerten Sie denn dann die Kritik am System, die jetzt laut wird? Wird die was verändern oder ist das eine eher kleine Gruppe, die sich da meldet?
Also ich denke, pragmatisch werden wir die jetzigen Diagnosen nicht abschaffen. Das ging aus den genannten Gründen nicht. Dann hätten wir keine Zulassung für unsere Medikamente mehr und keine Möglichkeiten, den Zugang zur stationären ambulanten Krankenversorgung zu regeln. Wir müssen sie aber ergänzen. Und da gibt es, glaube ich, einen ziemlich großen Konsens, dass wir das tun sollten und auch werden. Die Frage ist jetzt eher, wodurch ergänzen und in welcher Schrittigkeit.
Sagt der Direktor des Zentralen Instituts für seelische Gesundheit Mannheim, der Psychiatrie, Professor Dr. Andreas Meyer-Lindenberg, der jetzt auf dem Kongress in genau 20 Sekunden auf einem Panel sprechen muss. Herr Meyer-Lindenberg, danke, dass Sie bei uns waren.
So ist es. Ja, danke, dass ich da sein
schönes
konnte.
Schönes Wochenende.
Tag.
Danke.
Ja,
tschüss. Gefühlt ist dieser November ungewöhnlich kalt, oder? Und es könnte theoretisch noch kälter werden, lese ich. Merkwürdigerweise wird als Grund dafür eine ungewöhnlich frühe Stratosphärenerwärmung angeführt. Und diese Zusammenhänge, die wollen wir uns mal erklären lassen von Robert Noth, der ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Herr Noth, guten Morgen.
Guten Morgen.
Zunächst mal Beobachtung Nummer eins. Ist das so? Ist dieser November in Berlin und Brandenburg besonders kalt gewesen?
Ja, den Eindruck, den könnte man so ein bisschen haben. Wenn man tatsächlich mal auf den ganzen Monat zurückschaut, dann stellen wir fest, der November war zum einen zu trocken und sehr sonnig und tatsächlich sogar auch etwas zu warm. Und da denkt man sich so, hä, aber es war doch super kalt zwischendurch. Aber wenn man wirklich den ganzen Monat anguckt, kommen wir tatsächlich etwas zu warm raus, auch wenn wir natürlich festgestellt haben, so Mitte Im 2., 3. November hatten wir durchaus mal Temperaturen unter minus 10 Grad und auch schon ein kleines frühwinterliches Intermezzo sozusagen.
Anfang der Woche hieß es noch, es könnte noch viel kälter werden. Jetzt heißt es wieder, nee, es wird eigentlich eher milder. Verantwortlich gemacht dafür wird eine ungewöhnlich frühe Stratosphärenerwärmung. Ich verstehe kein Wort. Was heißt das?
Ja, das ist tatsächlich ein recht komplexes Thema. Also zunächst würde ich erstmal kurz sagen, was die Stratosphäre überhaupt ist. Also wir befinden uns ja selbst in der Troposphäre. Das ist die Schicht, wo unser Wetter stattfindet. Die ist so in den untersten 8 bis 15 Kilometern unserer Atmosphäre zu finden. Und dann darüber, da ist die Stratosphäre und da ist eben dieser Polarwirbel, um den es jetzt gehen soll. Und wie Sie richtig gesagt haben, wir hatten dieses Jahr eine deutlich frühe Erwärmung dieses Polarwirbels. Und das kann sich tatsächlich auch auf unser Wetter in Deutschland und auch in Brandenburg und Berlin auswirken.
Aber wie kann es denn sein, wenn es diese Stratosphärenerwärmung gibt, dass es auch dazu führen kann, dass es bei uns bitterkalt sein werden könnte?
Ja, so eine Stratosphärenerwärmung, die sorgt dafür, dass sich der Polarwirbel abschwächen kann. Und der Polarwirbel, der sorgt dafür, der bildet sich immer im Winter aus auf der Nordhemisphäre. Mhm. Und der sorgt dafür, dass die kalte arktische Luft eher in den nördlichen Hemisphären bleibt. Also wenn dieser Polarwirbel stark ist, ist er quasi wie so eine Art Käfig für diese arktische Kaltluft. Und wenn sich aber dieser Polarwirbel abschwächt, wie jetzt zum Beispiel das der Fall war, dann ist eben die Möglichkeit, dass diese kalte Luft aus oberen Luftschichten, also so aus 30 Kilometer Höhe, mit der Zeit auch langsam sich durchsetzen kann. Und das hat alles Einfluss auf das Wetter bei uns am Boden. Und die Auswirkung ist dann eben, dass wir eine blockierende Lage kriegen, also ein Hochdruckgebiet. Und je nachdem, wo dieses Hochdruckgebiet liegt, kann das eben dafür sorgen, dass wir dann eben eine Luftmasse bekommen, zum Beispiel aus Nordeuropa oder aus Russland, die sehr kalt ist und bei uns winterliche Erscheinungen bringt.
Und jetzt lese ich aber schon wieder, es wird eher wärmer, eher milder die nächsten Tage. Was ist da los mit dem Polarwirbel?
Also der Polarwirbel selbst, der hatte jetzt erstmal ein Minimum, also hatte sich abgeschwächt und wir müssen halt immer gucken, dass die dass es eine Verzögerung gibt. Also die Wetterphänomene oder die meteorologischen Phänomene in der Stratosphäre wirken sich erst mit einer Verzögerung auf uns aus. Und der Polarwirbel erhöht sich jetzt zunächst erstmal ein bisschen und wir hatten ja auch schon eine kühlere Phase jetzt gehabt. Aber jetzt ist es eben erstmal so, dass wir von der Wetterlage her eher einen Tiefdruckeinfluss haben. Das heißt immer wieder Luftmassen aus Westen von Atlantik und die sind jetzt erstmal wieder milder.
Und dann?
Quasi für den restlichen Winter, wenn wir uns da mal die Prognosen anschauen, stellen wir erstmal fest, dass dieser Polarwirbel zunächst schwächer ist, als er im Durchschnitt ist, aber nicht so schwach, dass es quasi zu solchen blockierenden oder dass es sehr wahrscheinlich zu solchen blockierenden Lagen kommt. Das heißt, der weitere Ausblick für den Winter ist erstmal eine mildere Witterung. Jedoch kann man auch nicht ausschließen, dass es auch mal wieder Kälteeinbrüche gibt. Und da muss man eben ganz klar differenzieren. Der Polarwirbel ist nicht alleine dafür verantwortlich, wie sich unser Wetter gestaltet. Er ist ein Baustein. Also ein schwacher Polarwirbel kann dafür sorgen, dass es winterliche Wetterlagen in Deutschland gibt, eben im Hinblick auf diese blockierenden Hochdruckgebiete. Aber man kann auch durchaus Wintereinbrüche bekommen, ohne dass da die Stratosphäre oder der Polarwirbel überhaupt eine Rolle spielt.
Sagt Robert Noth, er ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, hat uns darüber aufgeklärt, wie das zusammenhängt, die Stratosphärenerwärmung, der Polarwirbel und das Wetter, unter dem manche von uns leiden und andere nicht. Herr Noth, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Einsamkeit, das ist ein Gefühl, was wir alle irgendwann mal haben. Aber je älter wir werden, desto häufiger kann das auftauchen. Vor allen Dingen, wenn wir in Rente gehen. Die Arbeitskollegen sind nicht mehr da, die sozialen Kontakte werden weniger. Je älter wir werden, desto mehr alte Freunde und Freundinnen sterben auch weg. Und wenn es erstmal so weit ist, dass Sie Kai Pflaume öfter treffen als Ihre Kinder, dann wissen Sie, Sie sollten vielleicht was tun gegen die eigene Einsamkeit. Vielleicht kann Ihnen ja Hilde treffen, helfen. Das ist ein neues Gerät, entwickelt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden von der Professorin für Gestaltung, Johanna Dauner. Frau Dauner, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist das Absicht, dass ich bei Hilde sofort an die eine Hilde denken soll, an die großartige Hilde Knef?
Nein, nicht wirklich Absicht, aber eigentlich auch eine schöne Verbindung, an die ich gar nicht gedacht habe. Aber Hilde ist eigentlich auch eine Hommage an meine Oma. die auch Hilde hieß. Und dann steht sie auch für ein Akronym unseres Forschungsprojekts, also für haptische Interfaces für lebendige digitale Erlebnisse. Das steckt hinter Hilde.
Hey.
Ja.
Als ich gehört habe, Sie entwickeln ein Gerät gegen Einsamkeit, da habe ich gleich gedacht, oh, kannst du knicken. Ja, alte Menschen wollen oft neben Fernseher und Festnetztelefon keine anderen Geräte haben, oder?
Ja, das stimmt. Also Geräte für Seniorinnen zu entwickeln, ist eine große Herausforderung. Und also es gibt natürlich auch Smartphones, die auch Seniorinnen auch schon nutzen. Aber unsere Frage war eigentlich, wie können wir vielleicht auch digitale Kommunikation ermöglichen, wenn auch Demenz eine Rolle spielt. Also wenn auch kognitive Einschränkungen vielleicht die Nutzung von digitalen Geräten erschweren, aber auch Touch-Interfaces sind für Senioren oft echt eine Herausforderung. Die Haut ist sehr trocken und die ganzen Touchscreens funktionieren einfach auch nicht mehr und sind ziemlich frustrierend auch für Senioren.
Sobald man ins Lesebrillenalter kommt, ist sowieso gar nicht mehr so leicht, mit dem Smartphone zu hantieren. Was genau haben Sie gemacht? Also was ist das, Hilde?
Was ist das, genau? Eigentlich ist Hilde sehr, sehr nah an einem Produkt für Kinder dran, nämlich der Tonibox. Also viele kennen das vielleicht. Das ist so eine Musikbox, mit der man Hörbücher, Musik abspielen kann, indem Kinder einfach so Figuren darauf platzieren und damit Lieder an- und ausmachen können. Und dieses Interaktionsprinzip haben wir genutzt. Also auch, dass man über Gegenstände, und das sind eigentlich persönliche Gegenstände, Geschichten abrufen kann, die teilweise zum Beispiel von den Enkeln aufgesprochen werden, von den Angehörigen, von Freunden. Also einmal so, dass man Erinnerungen konservieren kann. Und dann ist noch eine Idee, das ist was anderes, was die Tonibox jetzt zum Beispiel nicht kann, dass ich auch über so eine einfache Interaktion, über das Platzieren von Gegenständen auf dieser Box Sprachnachrichten an Freunde oder Familie verschicken kann.
Ist also vor allen Dingen ein Abspielgerät für Audio-Messages von Freunden und Verwandten?
Genau, so kann man das sagen. Also für Nachrichten, aber auch, also wir haben auch so einen kleinen Arbeitstitel für diese Box, die heißt Weißt du noch? Also es geht nicht nur so um die Nachrichten zu verschicken, ja, wie geht's dir, mir geht's gut, sondern eigentlich auch um Erinnerungen wieder zum Leben zu erwecken, weil auch das ist ziemlich wichtig, auch im Alter und auch wird auch zum Beispiel in der Pflege ganz gezielt eingesetzt unter diesem Begriff Biografiearbeit, also dass man sich an Dinge an früher erinnert, an Geschichten. Und das ist eigentlich auch so eine, das sollte eigentlich so zum Ritual werden, dass Gegenstände mit Geschichten verbunden werden, die ich immer wieder abhören kann und dadurch auch vielleicht so ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit bekommen kann.
Sie ahnen natürlich die kritische Nachfrage. Damit Hilde zu uns spricht, muss ja erst ein Freund oder Verwandter etwas aufgenommen haben. Wäre das nicht besser, wenn Freunde und Verwandte öfter mal anrufen würden oder selbst zu Besuch kämen?
Auf jeden Fall. Das wäre eigentlich das Schönste. Aber wir wissen ja auch, also Familienkonstrukte sind jetzt auch in unserer heutigen Lebensrealität ja gar nicht mehr so, dass alle an einem Ort sind. Also auch, dass irgendwie Familie, die Kinder wohnen in Berlin, die Eltern sind irgendwie in Bayern. So ist es zum Beispiel bei mir ganz lange gewesen. Also da ist es auch gar nicht immer so möglich, immer vor Ort zu sein. Also das ist, glaube ich, einfach, was auch so ein Hinderungsgrund ist. Und dann haben wir aber auch gemerkt, dass natürlich auch so eine asynchrone Kommunikation eine Qualität haben kann, weil man kann auch Nachrichten verschicken, ohne denjenigen vielleicht gleich zu stören. Also der andere kann entscheiden, wann hört er das ab, wann reagiert er darauf. Und natürlich wirkliche Nähe, und davon sind wir auch sehr überzeugt, passiert eigentlich am besten in einem, also im Setting, wo man miteinander zusammen ist, Zeit verbringt. Und eigentlich jetzt auch Hilde soll eigentlich nur so eine kleine, vielleicht eine neue Möglichkeit ergeben oder offenbaren, noch anders in Kontakt zu bleiben, wo es vielleicht nicht möglich ist, zusammenzusitzen.
Haptische Interfaces für lebendige digitale Erfahrungen, das ist das Akronym, also HILDE, das steckt dahinter. Ein Projekt der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden vorgestellt hat es uns die Professorin für Gestaltung, Jana Dauner. Frau Dauner, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und schönes Wochenende.
Danke sehr.
Liebe Landwirte, wir müssten mal über Fördergelder aus Brüssel sprechen, also über die EU-Subventionen. Für viele landwirtschaftliche Betriebe sind die ein wichtiger Teil der Gesamtkalkulation. Warum manche Höfe dazu Nein sagen und die Zuschüsse ablehnen, das wollte das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung herausfinden. Geleitet wurde diese Studie von Dr. Maria Kernecker von der AG für Landnutzungsentscheidungen im räumlichen und systemischen Kontext. Frau Kernecker, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ihnen ging es aber noch um mehr als die Frage, warum das Geld nicht abgerufen wird, oder?
Genau, also es geht uns oder ging uns auch in der Studie darum, zu verstehen, wie dieser Austausch, Unterstützung und Information oder Wissensflüsse eben die Agrarumweltmaßnahmen oder wie sie aufgenommen werden, beeinflussen kann.
In der Regel sind so Gelder aus Brüssel verbunden mit Auflagen, zum Beispiel für den Umweltschutz, oder?
Genau, also man müsste auf jede Fläche irgendwas machen, um diese Gelder zu kriegen. Das wird dann auch kontrolliert natürlich.
Ich würde dann vermuten, die Landwirte überlegen sich das, ob sich das Befolgen dieser Auflagen lohnt. Die denken ja alle ökonomisch. War das auch Ihre Vermutung?
Also wir wollten genau diese Vermutung ein bisschen aufbrechen oder in Frage stellen, weil wir wissen, also LandwirtInnen sind wie wir alle auch soziale Wesen und eben, dass es also nicht immer nur ökonomisch so bedingt ist, aber auch das, was in den sozialen Normen auch passt oder zu den sozialen Normen passt.
Bevor wir zum Ergebnis kommen, für welche Agrarumweltmaßnahmen gibt es denn überhaupt Geld aus Brüssel und welche Maßnahmen gibt es da?
Also jede Menge. Also oft geht es um, also vor allem wo wir die Studie gemacht haben, da ging es um Ackerbrachen oder Blühflächen, aber auch artenreiches Grünland. Also da geht es um ergebnisorientierte Honorierung, also dass bestimmte Arten auf Grünlandflächen gefunden werden. Es gibt also jede Menge eigentlich zur Auswahl.
Und dann kommen wir mal zum Ergebnis. Was ist rausgekommen bei Ihrer Untersuchung? Warum holen manche Landwirte ihr Geld in Brüssel nicht ab?
Also wir haben vor allem ein Teil der Gruppe von den Ackerbauern oder Bäuerinnen, mit denen wir gesprochen haben, die sind vermehrt in Kontakt mit den großen privaten Konzernen, die auch global agieren. Die also in diesen Beratungsstrukturen oder Austauschstrukturen bei diesen Betrieben werden diese Agrarumweltmaßnahmen öfters nicht umgesetzt, wahrscheinlich weil sie halt auch nicht zu deren Planung oder Gewinnorientierung tatsächlich passen. Aber natürlich ist es in dem Austausch halt auch so verankert oder vielleicht kommuniziert.
Das müssen wir noch mal besser erklären. Also die Landwirte sind verbunden mit großen Agrarindustrieunternehmen?
Genau, aber also wir haben ja verschiedene Landwirtinnen und verschiedene Betriebe, sehr vielfältige. Das hängt natürlich alles ab, was auf dem Betrieb, was für Flächen sie haben. Also und eben wir haben bei große gemischte Betriebe und auch Ackerbetriebe herausgefunden, dass eben ihr Kontakt zu diesen großen Konzernen sehr stark ist und dass sie also zufälligerweise dann bei den Ackerbauern und Bäuerinnen, das sind auch diejenigen, die am wenigsten die Agrarumweltmaßnahmen umsetzen.
Was hat das zu tun mit dem Kontakt zu den großen Konzernen?
Also wir haben halt gesehen, dass diese Konzernen, also dass dieser Kontakt damit übereinstimmt oder das korreliert mit den Informationen, die Landwirte kriegen. Also das ging uns um Information und Wissensaustausch oder Information oder Beratung zu den Informationen. Und da sind halt Informationen zu den Agrarumweltmaßnahmen nicht in diese, in dem Austausch mit den Konzernen drin.
Aber die Bauern sind ja nicht blöd. Die sind ja heute mit modernstem Gerät ausgestattet, oft voll digital unterwegs, bestens vernetzt und informieren sich ja aus verschiedenen Quellen. Glauben Sie, da gibt es vielleicht auch ideologische Gründe nach dem Motto, die EU kann mich mal?
Das könnte wohl sein. Das haben wir nicht im Detail in dieser Studie gefragt. Aber ich denke, es ist natürlich immer so eine Vielzahl von Begründungen.
Sagt in diesem Fall Dr. Maria Kernecker von der AG für Landnutzungsentscheidungen im räumlichen systemischen Kontext am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Danke, dass Sie bei uns waren. Bei den Profis auf Radio 1, Frau Kernecker, schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ja, danke Ihnen auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Schlaf kann Geistesblitze auslösen. Powernaps führen zu Aha-Momenten. Denn Schlafen stärkt die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Forschende aus Hamburg konnten jetzt anhand von Messdaten sogar Geistesblitze vorhersagen. Wichtig dabei ist, dass während des Powernaps eine tiefere Schlafphase erreicht wird.